haben wir gerade zum Schluss nochmal ganz angefangen, damit du noch schreiben kannst. Ein Drittel der Stellen, wenn ich das richtig in meiner Erinnerung habe, sind Beamtenstellen, insbesondere Ausländerbehörden und sowas. Also das heißt, eingestellt und wird nicht nur 2016, 2017, sondern relativ lange in den Haushaltsausgaben, in den konsumtiven Personalaufwand auf einfließen. Ist das eigentlich, das hat ja keine Debatte darüber gegeben, es war ja der große Konsens in der Fraktion, es ist notwendig, muss nachgeholt werden. Ich glaube, es sind auch Beamtenstellen in der Bau mit drin.
Ganz klar.
Aber wenige.
Aber wenige, trotz alledem. Ist das eigentlich so eine kluge Politik, zu sagen, da müssen wir jetzt die Beamtenstellen machen? Die Ausländerbehörde?
Das Problem ist, dass Leute kriegen.
Weißt du? Ja, das ist eine ganz gute Politik und zwar einfach deswegen, weil es gibt natürlich eine ganze Menge hoheitliche Aufgaben, die normalerweise mit Beamtenstellen irgendwie besetzt werden. Und das ist ja diskutiert worden. Also das ist zwar nicht öffentlich diskutiert worden, weil es eine Drucksache aus dem Personalausschuss irgendwie war, aber sie sind einfach im hoheitlichen Bereich und wenn man sich das irgendwie anschaut, dann ist das eigentlich auch schlussendlich sind es nicht viele, das sind 44 Beamtenstellen von 222 Stellen. Von 222 Stellen. Also das heißt, es ist
ein... Nominalstellen, aber 145,3 Vollzeitstellen, also ein Drittel.
Ja.
Das sage ich jetzt mal.
Das ist richtig. Das ist jetzt, das ist der Plan. Und zwar deswegen, und das ist jetzt, sagen wir mal, nochmal ein anderer Hintergrund, man kann im Moment noch gar nicht genau sagen, welche Stellen davon perspektivisch Beamtenstellen oder Angestelltenstellen sind. Und zwar einfach aus folgendem Grund. Die Beamtenstellen sind im Moment begehrt. Die Stadtverwaltung hat höchste Not überhaupt, um die Leute zu finden, um diese Stellen zu besetzen. Und zum Teil oder so wird dann auch das Angebot gemacht bei einer Stelle, die nicht zwingend eine Beamtenstelle sein muss, die dann auch als Beamtenstelle anzubieten, wenn man dafür jemand Qualifizierten findet oder eine Qualifizierte findet. Das ist der Hintergrund. Aber sagen wir mal, der große Pool sind nicht die Beamten, die jetzt bei neuen Stellen eingerichtet waren. Also es wurde diskutiert.
Ich muss jetzt sagen.
Nochmal verknüpft mit dem Thema Eisstadion, wenn man mit der neuen Linie runterfährt, Weißerer Straße, an der Berliner Allee vom großen Parkplatz zu. Da, wo das Feld stand bei der Eröffnung gegenüber die Eishalle, wäre natürlich ein schickes, kleines Wohngebiet, könnte man sich ja vorstellen.
Keine Frage.
Ja, klar, auf Dauer.
Keine Frage.
Klar.
Ja. Deswegen die Frage,
ist nur, wo die Eishalle hinkommt.
Angeht, weil die Eishalle irgendwie, weiß ich wohin, an der Messe irgendwo parken und dann
da. Ja, parken kann man die leider nicht, 10 Millionen, oder? Also,
nee, 25. Ach.
Ein großer Fall von der Messe hatten wir mal vorher.
Ich glaube, es ist noch schon mehr. Also 25 war eher die
Also wir haben ja mal so mal angetippt, wie war das, dass Freiburg kein Oberzentrum für den Eissport ist, sondern eher was, Füssen oder Feeling and Training. Aber ich fürchte, das Publikum schreit gebieterisch nach einer Eishalle, ne? Nur, also wird es nicht von heute auf morgen gehen, aber es ist ganz klar.
Ich meine, bekannter Freiburger Investor haben mal vorgerechnet.
Ah, bekannt. Ja.
Das glaube ich ihm jetzt irgendwie auch. Ne? Der hat schon ein paar Sachen in der Nähe realisiert, dass er das ganz locker schafft. Also nicht, dass jeder Investor schafft, sozusagen 1:1.
Das zu erwirtschaften für die Stadt, was dann rauskommt, also was die Fläche zu bezahlen,
man hat die Wohnung.
Aber es ist eigentlich klar, das kommt.
Ja.
Aber wenn man jetzt händeringend Flächen sucht und die Straßen,
aber man muss es sich...
Da sind ja erstmal folgende Schritte eingelegt worden. Man hat ja jetzt nochmal die Halle ertüchtigt. Das heißt, bis 2020 kann sie stehen bleiben. Und ich habe das deswegen auch bei Investitionen genannt, die auf uns zukommen, die Eishalle. Das kommt. Ist nur im Moment doch die Frage, wo. Da, wo man sehr ursprünglich mal gedacht hat oder so in Serien draußen, wird sie nicht kommen. Ja, sondern sie wird wohl anders kommen. Wobei jetzt den Standard, den du benannt hast, der steht natürlich im Moment in Konflikt mit den Flüchtlingsunterkünften, ganz klar, aber das wäre wahrscheinlich ein idealer Standort. Ja, also das spielt ja in die beide Messe. Ja.
Zumal in der Messe auch in der Halle für den Veranstalter.
Ja, pass mal auf, und wenn du jetzt einfach so einen Vorlauf hast von ungefähr, würde ich sagen, mindestens 3 Jahren, bis dann irgendwann angefangen wird, irgendwie zu bauen, dann würde ich ja nicht sagen, dann bist du schon in den 20er Jahren. Ja, also das heißt, ich gehe jetzt einfach davon aus, die Fläche geht mir genauso wie dir auch. Die Schreibdachwohnungsbau, gar keine Frage. Aber ich würde jetzt einfach sagen, man hat jetzt so einen gewissen Puffer, aber es ist irgendwie klar, dass man bis zur Gemeinderatswahl an den Punkt den Knopf hin machen muss, wie die Zukunft des Eissports in Freiburg aussehen wird und wo der Standort ist.
Also ich möchte noch eins ergänzen. Maria Fieden hat ja vorher darauf hingewiesen, dass wir natürlich, wenn es jetzt um die Schaffung von neuem Wohnraum geht, dass wir da auch einfach gewisse Vorstellungen haben, wie Quartiere künftig aussehen sollen, gewisse Vorstellungen davon, wie Freiräume auch aussehen sollen, wie eine gewisse Qualität realisiert wird, wie eine gewisse Bewohnerstruktur auch realisiert werden kann. Und ich sag mal so, dass man da jetzt ein großes Investorenprojekt draus macht, ja, wo dann die Eishalle quasi mitfinanziert, aber auf der anderen Seite dann zulasten von unseren Vorstellungen von lebendigen Quartieren geht. Also wenn wir über das Thema reden, sozialer Wohnungsbau, wenn wir über das Thema reden, dass es auch, sag ich mal, vielleicht auch Möglichkeiten geben soll, dass Leute sich selber mit Wohnraum versorgen, sei es über genossenschaftliche Modelle, sei es über Baugruppen, sei es über Modelle wie das Mietshäuser-Syndikat das macht, dann kommt es nicht so ganz zusammen, glaube ich. Also deswegen, glaube ich, braucht es einfach eine gewisse Zeit, um sich zu überlegen, wie genau man diese Fläche entwickelt, nachdem geklärt ist, wo die Eishalle hinbekommt. Ich meine, man muss einfach sehen, was wir heute bauen, das steht letztendlich für 50 Jahre 100. oder 100 Jahre, je nachdem, wie es gebaut wird. Und nicht alles, ich meine, das hat man an der UB gesehen, dass es nicht überall funktioniert, aber im Endeffekt ist natürlich der Anspruch, dass, sage ich mal, die Sachen möglichst lang halten sollen, und dann muss man auch aufpassen, dass man da, sage ich mal, Investoreninteressen, Interessen der Stadt im Sinne lebendiger Quartiere und einer Gemeinwohlorientierung auch gut zusammenbringt. Deswegen glaube ich, dass der sofort dort mit hoher Dichte...
Das war ein Rechenbeispiel, das könnte sich möglicherweise auch für die Stadt rechnen. Ne?
Ja, ja, klar.
Das werden wir selber machen.
Nee, ich meine, wir haben die Fläche ganz klar auf dem Schirm, aber da muss man einfach überlegen, wo tut man das Eisstadion vernünftig ansiedeln. Ich meine, das ist auch nicht so ganz trivial, weil ein Eisstadion einfach eine gute Anbindung braucht. Ja. Verkehrlich, das muss man einfach überlegen.
Wäre an der Messe gut.
Mhm. Ja. Klar, das wäre ein guter Standort.
Eine kurze Frage zur anderen Wohnbaufläche, die noch nicht JPEG, JPEG in den Raum geworfen hat, da hat niemand so richtig drauf reagiert.
Also wenn wir Stöckchen hingehalten kriegen, dann müssen wir da nicht unbedingt sofort drüber springen. Ja. Also wir haben, der hat was, ja, es gibt ja Wohnhase und die Günterseller Wiesen. Also ich denke, dass letztendlich alle Flächen, die in Frage kommen, überprüft werden und dass man sich dann entscheiden muss, ja oder nein. Also ich denke auch, wie soll ich sagen, also man wird das ja nach sachlichen Kriterien abprüfen. Also das wäre, aber wir haben da gar nicht abschließend drüber geredet, weil das... Ja, aber letztendlich kann man ja nicht sagen, man bebaut eine Flächen, die einem jetzt nicht so ganz so nahe liegen, und da, wo manche Leute täglich vorbeigehen, das findet man jetzt nicht so gut. Also das wird man das geht nicht.
Ja, aber das, was JPEG da gemacht hat, das ist eine reine Provokation.
Ja,
ich würde sagen, da gibt es Flächen in dem Bereich, dass so die stehen für mich nicht zur Diskussion.
Ja.
Mhm.
Aber,
der Kleingarten oder was?
Nee.
Die
Günterseller Wiesen, denke ich.
Und dann praktisch auch die Fläche in hoch, so Richtung Stammwald. Also das steht nicht zur Diskussion, ob man jetzt nochmal eine Ergänzung macht bei Günterstal, oder das ist jetzt eine andere Frage. Aber das sind keine riesigen Flächen, die ich da sehe.
Aber ich sag mal so, das sind ohnehin Flächen, die auch im Perspektivplan natürlich
auftauchen.
Auftauchen. Ja. Insofern gehen wir ohnehin davon aus, die Anfrage hin oder her, dass man über das Thema diskutieren muss. Das ist ja ganz klar. Also ich meine, es ist... Es treffen mehrere der Kriterien, die wir gesagt haben, die uns wichtig sind, natürlich auf die Flächen zu. Also nämlich, dass sich größtenteils im städtischen Besitz sind,
ist gut angeboten. Ja, genau. Ja. Ich meine, das war das, was ich eben gesagt habe. Man wird sich überlegen müssen, was ist stadtbildprägend und was nicht. Und da ist diese Matthias-Matte schon was, was ich finde, was als Sichtachse oder für Freiburg einen Wert hat. Nicht nur für Leute, die da wohnen oder da vorbeigehen, sondern ich denke, es gibt auch andere Flächen in der Stadt. Wie gesagt, bei den Hängen, man könnte wahnsinnig viel Geld verdienen, wenn man über Herdern die ganzen Hänge hochbaut. Ne? Aber will keiner.
Aber der Lorettoberg, die Hänge dort in der, was ist es denn jetzt?
Merzhauser Straße.
Merzhauser Straße. Ich denke, da wird man nochmal drüber diskutieren müssen. Die waren ja schon mal in der Diskussion und Schlierberg, genau, Oberschlierberg. Da war ja die Frage mit der Erschließung. Das heißt, beim oberen Schlierberg irre teuer wird, diese Straße da hochzuführen. Und, diskutieren wird man es müssen. Ne?
Ich meine, die eine Stiftungsfläche wird jetzt ja für Flüchtlingswohnungen
ohnehin angegangen. Deshalb wunderte ich mich, weil das sind ja durchaus Hänge, oder? Betrachtet man das nicht als Hänge?
Ja gut, aber das sind Flächen, die ohnehin schon im Flächennutzungsplan drinstehen. Also da...
Also da wird es
gab es die Diskussion eigentlich schon.
Also da ist ja der obere Hang gebaut. Ja. Also das betrachte ich jetzt nicht als der Punkt. Ne?
Der Oberbürgermeister hat jetzt im jüngsten Interview gesagt.
Was? Ja. Hat er schon wieder was gesagt?
Das Land und der Bund müssen sich bewegen bei der Wohnbauförderung im Sinne von Zuschuss und im Sinne von... Ja. Es reicht jetzt nicht mehr da drin aus.
Ja.
Das Land ist von Grünen regiert.
Ja.
Seit dem Handlungsprogramm Wohnen ist das bekannt. Aber dass jetzt der Grüne Verband dann große oder die Grüne Fraktion großen Einfluss drauf hat, kann man
Wir haben sowieso auf Landespolitik bedauerlicherweise ganz wenig Einfluss. Das ist irgendwie schrecklich. Ich finde das auch ganz furchtbar.
Ja, ganz
Nein, so. Aber das Land hat doch was getan, also im Vergleich zu der vorherigen Regierung. Aber hör mal, es gab mehrere hundert
Millionen. Das fehlt, das wissen wir ja auch. Also wir wissen das seit 2 Jahren, dass im Prinzip die reine Kreditzinsminderung, also die
Ja, wenn es geringe Zinsen sind, dann sind natürlich Zinsminderungsprogramme gehen irgendwie viel, das ist ja klar, ne? Aber du bist von da, hast mehr Nähe zur Landespolitik. Lassen Sie erstmal die Landtagswahl gewinnen und dann gucken wir mal. Es wird bestimmt ein weiterer Schwerpunkt sein.
Also es ist klar, dass natürlich, sage ich mal, die bisherige Wohnbauförderung insbesondere für die Städte, also wo man ein relativ hohes Preisniveau hat, natürlich schwierig waren. Nichtsdestotrotz, also ich meine, die Wohnbauförderung wurde erhöht. Es ist auch so, dass man, sage ich mal, in dem Moment, wo Probleme aufgetreten sind, wie jetzt zum Beispiel beim Drei-Häuser-Projekt, dann doch Lösungen finden konnte, ja. Und es ist vollkommen klar, dass natürlich das Land die Programme sukzessive noch stärker darauf ausrichten muss, was letztendlich in den Bereichen des Landes, wo der Wohnungsmarkt so angespannt ist, dass es da passgenauer wird. Aber da ist man ja aus sukzessive dabei, das zu verbessern. Das Hauptproblem ist aber meines Erachtens vor allen Dingen auch das Volumen. Also das Volumen müsste natürlich höher sein. Die Wohnbauförderung des Landes geht ja letztendlich auch zurück auf, war ja früher Bundesthema, wenn ich richtig informiert bin. Das ist auch damals im Zuge von der Föderalismusreform zum Land gekommen und ist einfach, sag ich mal, deswegen auch, hängt letztendlich auch ein Stück weit am Bundestropf.
Nein, man muss es jetzt einfach auch, wenn das Land Baden-Württemberg hat die Wohnraumförderung nie zusammengestrichen. Und, Rot-Grün hat sie noch mal deutlich erhöht.
Ja, ich bin gerade bei mir, das zu suchen.
Und zwar, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf oder so, aber sie lag ungefähr bei 50 Millionen und liegt inzwischen bei rund 80 Millionen Euro, wenn ich jetzt die Zahlen noch mal richtig im Kopf habe. Also insofern oder so ist das jetzt nicht richtig. Sie ist trotzdem von der von Baukosten her und von der Fördersumme her ist sie nicht auskömmlich bei der Refinanzierung. Das sagt eben der Klausmann, ja. Aber ich wurde.
Es gibt andere Projekte,
ich wurde, ja, arbeiten. Das kenne ich auch. Also Mietsatzsimmigkeit das sagt, dass es auskömmlich ist. Nein, aber lass mich mal kurz einen Satz nochmal sagen. Ja. Also ich finde auch, dass im Moment das Land an dem Punkt richtig handelt, weil das ist auch eine Bundesaufgabe. Und wer erstmal ja die Fördergelder gestrichen hat, war ja der Bund. Das Land hat die dann quasi kompensiert. Das war noch vor Rot-Grün sogar. Und der Bund oder so ist ja im Moment auch unterwegs mit dem Thema höhere Abschreibung. Ja, also für entsprechende, also Schäuble sagt nur für bestimmte Zonen, also nur für bestimmte Städte, um dort quasi den Mietwohnungsbau insgesamt nochmals anzustoßen. Und in dem Moment, also wo sie das machen würden, also wo sie steuerliche Vorteile bieten würden denjenigen, die in den Mietwohnungsbau investieren, würde das, glaube ich, einen mordsmäßigen Schub auslösen, weil genügend Kapital im Umlauf ist oder so, was sich eigentlich im Endeffekt Anlagen sucht.
Ja. Nur die Frage, die ich mir wirklich stelle, ist, wenn man sich den Verlauf jetzt vom Gutlaufmarkt anguckt. Ich will jetzt gar nicht auf die große Vorgeschichte eingehen, auf die lange Vorgeschichte eingehen. Aber seitdem die Rahmenbedingungen dafür in Anführungszeichen theoretisch auf kommunaler Ebene klar sind, ist natürlich, wenn in diesem Tempo weitergemacht wird, dann erzeugt man praktisch in dieser Stadt tatsächlich eine durch Unterlassen eigentlich Wohnraumnot.
Also gut, Leute, man war ja relativ, weil so lange gedauert
hat. Schlicht und einfach zu lange gedauert.
Ja.
Das kann ja auf der Ebene sein. Wir hatten mal die Debatte über die Frage Ausstattung des Baurechtsamtes und der
Genehmigungsflaschenhals.
Ja, dass da ein Flaschenhals ist. Wir haben die Debatte über das Beispiel angesprochen da, die Frage, wie dann bestimmte Förderinstitutionen mit Landesprogrammen umgehen, Banken darin umgehen. Aber insgesamt ist so ein Prozess, wo man sich wirklich fragt, nicht nur in Freiburg vielleicht, aber auch in Freiburg, weshalb das eigentlich so lange dauern muss.
Das ist richtig. Also das
aber,
ist noch was.
Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt Gutleutmann anschaue, da würde ich sagen, da gibt es irgendwie eine ganze Reihe von Gründen, warum das irgendwie überhaupt lange gedauert hat, bis das so weit baut, dass ein Bebauungsplan auf dem Tisch liegt. Mit dem Wettbewerb, wo dann irgendwie quasi zwei Entwürfe auf dem Tisch lagen, die dann überarbeitet werden mussten. Und dann gab es nochmal quasi eine Aufhebung. Also das war einfach ein unglaubliches Verfahren. Das sollte so nicht mehr passieren, klare Aussage. Und dann war der zweite Punkt, und das habe ich unterschätzt, aber dann würde ich auch sagen, auch da wird man nochmal abschließend eine Runde drehen und schauen, ob man das beschleunigen kann. Man hat versucht, quasi bei Gutleutmatten, was die Vergabe der Grundstücke anbelangt, eine Quadratur des Kreises. Und das hat unglaublich viel Aufwand gemacht, weil einfach von vornherein klar war, es gibt unheimlich viele Bewerber und man hat Kriterienkataloge aufgestellt, es gab ein Auswahlverfahren, es gibt eine komplexe Energieversorgung, es gibt eine komplexe Stellplatzversorgung und. Und das hat einfach unglaublich viel Zeit jetzt in die gekostet, bis das mit den Gewinnern bei der Ausschreibung vereinbart wurde und bis jetzt dann irgendwie auch die Verträge, ich glaube, so komplexe Verträge gibt es eigentlich schon gar nicht im Grundbuch an, beziehungsweise.
Das letzte sind auch die Verträge gewesen, wo die Leute ja irgendwie irre geworden sind. Aber wo das ALW uns das erklärt hat, also diese ganzen Geschichten mit Gemeinschaftseigentum und dann mit dem Verpflichtung zum Sozialwohnungsbau und ich weiß nicht, was alles da berücksichtigt wurde. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen sozusagen ein Musterverträge haben, wie sie es, wenn wir weiter darauf bestehen, dass Baugruppen bauen können, und das wollen wir, dass es dann schneller vonstatten geht. Aber ich teile tatsächlich auch wie Gerhard Frey die Ansicht, dass manche Dinge da doch sehr beschleunigt werden müssen.
Ja, aber weißt du, James, andererseits würde ich jetzt sagen, wenn Gutleutmatten in 2 Jahren oder in 3 Jahren steht, dann ist es, glaube ich, eigentlich ein toller Stadtteil. Und zwar deswegen, weil da sind 3 Mietshäuserprojekte sind drin, da sind die Baugenossenschaften drin. Interessanterweise ist eigentlich kein Investor drin, mit Ausnahme der Stadtbau. Ja, dann ist die Stadtbau irgendwie drin und dann sind die Baugruppen drin. eigentlich ist es, wenn ich jetzt nur Haslach anschaue, mit einem unglaublich hohen Anteil an Mietwohnungen, also geförderten Mietwohnungsbau, wir sind gebunden, Mietwohnungsbau, Stadtbau, das hat ja ähnlich viele Wohnungen in Haslach wie in Weingarten, dann ist das, glaube ich, für Haslach eine unglaubliche Bereicherung. Und was wir halt auch erreicht haben, also das finde ich auch schon irre, bevor überhaupt dieser Beschluss irgendwie da war mit dem 50% Mietwohnungsbau, wir haben dort jetzt zwar nicht Mietwohnung, aber geförderter Wohnungsbau, Mieten und Eigentum über 50%. Ja? Und das vor allem irgendwie über Baugruppen. Das finde ich schon toll. Also insofern ist das mal jenseits von dem, was wir sonst immer haben, energetischen Thema, ist es, glaube ich, sozialpolitisch was Tolles. Ja. Also ich finde es auch richtig gut, dass der Bauverein nochmal eingestimmt ist, ein Investorenprojekt, der quasi dann schlüsselfertig übernimmt. Also auch mit der Überlegung, Wohnraum für alte Menschen zur Verfügung zu stellen, die nebenan in der Gartenstadt wohnen, dort war die größere Wohnung dann irgendwie vom Bauverein wieder frei. Also ich würde sagen, das hat jetzt alles viel Zeit gekostet, aber das hat was.
Das wird sich so
aber die Frage, die ich eigentlich bei sowas immer habe, ist Best Practice, das ist ja ein Schlagwort der EU hoch 10. Ja?
Ja, Best Practice ist das vielleicht nicht,
aber es ist nicht Best Practice, aber wenn wir jetzt sagen mal als Musterverfahren sieht, meistens ist die Umsetzung dann, dass es in die ständige Verwaltungspraxis übergeht, also jetzt in den Rahmenbedingungen, wird nie realisiert. Also das ist mein großes Problem bei solchen Geschichten, weil wir haben ja die Vorerfahrung gehabt von Vauban und Riesefeld.
Nee, haben wir nicht gehabt.
Wir hatten da
Projekte, die wesentlich kleiner sind.
Wir hatten teilweise auch ganz neue Formen. Also das, was, sage ich mal, das Mietshäuser-Syndikat dort gemacht hat, ist schon was Neues gewesen. Also diese ganze Geschichte mit Baugruppen, wo dann auch Sozialwohnungen vermietet drin sind und. Und ich glaube schon, dass da einiges übernommen wird. Also ich bin mir ziemlich sicher, nachdem wir vor ungefähr einem Jahr diese großen Probleme hatten mit der L-Bank und mit der Finanzierung von diesen Baugruppenprojekten, bin ich mir sicher, dass das neue Wohnungsbauförderprogramm vom Land solche Konstellationen auch viel stärker berücksichtigen wird, sodass man, sage ich mal, die Arbeit und dieses in der Schwebe hängen nicht mehr haben wird. Und ich hoffe auch, dass das ALW, du hast ja das Stichwort Musterverträge oder so erwähnt, dass man da auf solche neuen Konstellationen, die es in der Form eben, sage ich mal, im Rieselfeld und im Vauban nicht gab, ja, dass das, sage ich mal, jetzt auch tatsächlich stärker in die Verwaltungspraxis übergeht. Also
das ist eine Geschichte, wo der Gemeinderat ganz relativ wenig Einflussmöglichkeiten hat. Wir haben ja eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe Verwaltungsreform und das ist eines der Themen, also die sind ja immer nicht öffentlich, die sind eine der Themen, die wir mit der Verwaltung natürlich besprechen müssen.
Und wir haben eine Kraftdienstleutnantin.
Wir haben zusätzlich noch eine für, wobei das da anders laufen wird. Da werden wir darüber, dass die Eigentümer später möglicherweise einen Teil der Grundstücke, die sie zur Verfügung gestellt haben, dass sie die übernehmen können zu bestimmten Preisen, entweder selbst bebauen oder dann eben auf freien Markt verteilen, werden wir auf andere Art Einfluss nehmen müssen, sage ich jetzt mal, darauf, was da gebaut wird. Das kann sein, dass es auch wieder Zeit in Anspruch nimmt, aber das muss der Gemeinderat ja tun. Also wir können ja nicht sagen, dass das nur so ein Investorenwettbewerb geht und jeder Grundstückseigentümer da das Ding meistbietend auf den Markt schmeißt, sondern wir müssen das auch noch rechtsstaatlich, ne, können ja alles vorschreiben in Eigentümern, aber gucken, dass das dann rauskommt, was wir wollen. Aber
ein Satz noch dazu. Ich finde, Best Practice war Gutleutmatten nicht vom Bebauungsplanverfahren her, war es auch jetzt nicht optimiert irgendwie von der Vergabe her. Das Ergebnis wird irgendwie gut sein, aber gerade bei der Vergabe wird man nochmal eine Runde drehen und wird überlegen, wie man das perspektivisch macht. Das Problem hat man nicht, wenn man ausreichend Flächen hat. Das war jetzt bei Rieselfeld und Vauban war das irgendwie so, dass man praktisch allen Baugruppen konnte man etwas anbieten. Vielleicht nicht das, was sie gewünscht haben, aber man konnte ihnen was anbieten. Deswegen war das Problem ein ganz anderes, wie das, was jetzt bei Gutleutmatten der Fall war.
Ja. Was sieht denn die versammelte Presse?
Ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Thema, Maria, weil du vorhin so flapsig gesagt hast, dass unser Einfluss auf Stuttgart gering sei. Also ganz
viel so, zu gering.
Ja, ganz so ist es nicht. Also im Bereich der Wohnungspolitik, was wir, sage ich mal, frühzeitig gemeinsam auch mit der Fraktion von der SPD gefordert haben, ist, dass die Landesregierung einfach die Möglichkeiten schafft, für so Instrumente wie Zweckentfremdung oder auch diese Erhaltungssatzung. Das wurde dann auch zügig realisiert. Und wir waren hier in Freiburg auch mit die erste Kommune, die das umgesetzt hat.
Wir waren zügig.
Während andere im Prinzip...
Auf die Füße getreten.
Das war, glaube ich, aber der Rückblick letztes Jahr.
Ja,
das war, das ist der, im Prinzip hast du recht, aber ich fand es schon interessant, dass, sage ich mal, diese Diskussion zum Beispiel über Zweckentfremdung dieses Jahr wiedergekommen ist, weil andere Kommunen offensichtlich trotz angespannten Wohnungsmarkt diese Instrumente nicht frühzeitig nutzen. Also Stuttgart zum Beispiel, wo es eine sehr ideologische Debatte über das Thema gab, entlang der üblichen Linien, das heilige Eigentum auf der anderen Seite und andererseits, wir müssen die Wohnungsmärkte auch ein Stück weit regulieren. Das gab es in Freiburg nicht. Also das wurde hier in großem Konsens, nachdem wir das Handlungsprogramm hatten, wurden dann die Möglichkeiten auch genutzt. Und insofern ist das Handlungsprogramm schon Best Practice.
Und der Dieter sagt, er hatte noch nie so gute Kontakte zur Landesregierung in den letzten 5 Jahren.
Also ja gut.
Ja, klar. Unter anderem auch, weil natürlich Edith Sitzmann hier in Freiburg ist.
Ja, klar.
Also insofern ist es schon so, dass wir vielleicht als Fraktion jetzt nicht so viel Einfluss haben.
Es ist nicht so, dass wir was besprechen, aber ich denke, dass...
Auf die Stadt.
Wir haben schon mit denen Kontakt. Ich denke, dass das Land ja auch gut tut, und das ja auch getan hat, auf die Kommunen zu horchen. Die erste große Tat war ja, dass sie die Grunderwerbsteuer erhöht haben und das in die Kindergartenförderung getan. Also, also das sind Sachen, die man alles vergisst. Ne? Und also ich denke schon, dass wir, wenn wir da was platziert haben, dass sie natürlich nicht Hurra geschrien haben oder so, aber dass sie sich doch in sehr großem Maße angehört haben, was wir für notwendig halten. Manche Dinge haben sie einfach nicht gemacht, egal was wir gesagt haben. Ja, aber gut. Ich kann sagen, das Glas ist halb voll. Okay.
Eine Frage vielleicht noch. Ich habe schon gesagt, eigene Schule für Erwachsene.
Ja.
Ja.
Das war jetzt eine Forderung von euch oder ist das noch ein Weg von da?
Wir haben das jetzt noch nicht ausdiskutiert bei uns in der Fraktion, aber wir halten das eigentlich für eine sehr gute Überlegung. Und zwar, wenn man einfach davon ausgehen muss, dass eine ganze Reihe von Flüchtlingen hier nach Freiburg kommen, die praktisch bisher noch nicht den schulischen Standard erreichen, den man irgendwie hier einfach voraussetzt, um praktisch später am Arbeitsmarkt eine Chance irgendwie zu haben. Es ist natürlich die Frage, wer zahlt diese Schule? Ja, das ist der Punkt dabei. Aber ich finde, in dem Moment oder so, wo man jetzt nicht nur sagt Volkshochschule, sondern wo man tatsächlich sagt, wir machen eine Schule für Flüchtlinge. Römerhof ist ja schon was für Jugendliche jetzt, was in der Richtung geht, aber jetzt mal für Erwachsene. Um einfach auch zu sagen, wenn jemand 30 ist oder 35 ist, dann hat er eigentlich noch eine lange Zeit irgendwie vor sich am Arbeitsmarkt. Und dem wollen wir oder der wollen wir einfach nochmal eine Chance geben, schulisch vieles nachzuholen und vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Beruf zu erlernen, als den, dem sie nachgegangen sind oder vielleicht mal nachgegangen sind, als sagen wir mal, die Bürgerkriege noch nicht irgendwie da war oder je nachdem, wo sie herkommen. In ihr Heimatland. Weil es ist ja schon auch wichtig oder so, dass man nicht nur schaut oder so, was haben die dort gelernt, sondern es geht auch darum, welche Berufe werden hier gerade nachgefragt. Ja? Also wir haben jetzt interessanterweise zum Beispiel ein Beispiel gehabt, Badenova sucht dringend Leute, also Auszubildende,
Monteure.
vom Bereich Installation. Gas und Wasser.
Ja.
Ja? Die finden wenig.
Die finden niemanden. Die stellen Ausbildungsplätze bereit.
Warum schauen wir jetzt nicht, dass wir praktisch eine Schule für Flüchtlinge machen, die tatsächlich, und das wäre eventuell auch nochmal etwas, was wir im nächsten Doppelhaushalt einbringen, also die Stadt Freiburg dann halt bezahlt, wenn es jemand anders gibt.
Ich habe gerade heute von einem gelesen, der habe ich bei euch, glaube ich, gelesen. Was? Ausgebildeter...
Wasserbau, Gastechniker.
Ja,
ja. Ganz kurz zu dem Problem nochmal zurück. Das habt ihr ja nicht in der Hand, aber trotzdem alledem. Das ist doch jetzt absehbar, dass die Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen und die, also die unsichere Bleibeperspektive, beträchtlich sich erhöhen wird. Also nach den ganzen Kompromissen, die dort geschlossen worden sind. Also
wir hoffen, ehrlich gesagt, dass schneller wird, wenn in Heidelberg dieses Ding eröffnet wird, oder?
Sollte man denken, aber...
Nein, und man wirbt ja auch ganz stark darüber, dass die Karlsruhe hier eine Außenstelle macht, klar. Also das muss schneller werden. Also ich denke, der Weise hat jetzt einen auch aufs Hörnchen gekriegt und wird jetzt nochmal...
Das Modell.
Ja, ich verstehe auch nicht, weshalb die Kommunen nicht sagen, hallo, die Arbeitsverwaltung hat 8 Milliarden in den Reserven, stellt sie jetzt in die Rückstellung hinein. Das ist ein Teil, den man wirklich sehr gut nutzen könnte für solche Projekte. Ja? Also der Integration in den Arbeitsmarkt. Das setzt natürlich immer in den... Das ist ja wie kommunizierende Röhren irgendwo. Wenn es beim BAMF nicht weiter vorangeht, sondern da der Flass ist, kommt der Überdruck da. Also das ist...
Das Problem ist ja, du hast die Leute... Du weißt ja nicht, wann sie gehen, ne? Und wohin sie dann kommen. Ne? Und dann hast du die gerade für... Ein paar Monate hier irgendwo drin und dann wechseln sie.
Aber sagen wir mal, die Schule wäre tatsächlich jetzt nicht für die erste Aufnahme.
Eben, genau. Du kannst die Kommunen, das meine ich ja gerade.
Die zentrale Forderung ist ja schon auch die, dass eigentlich dass praktisch diese Anerkennung, dass die relativ rasch oder so auch stattfinden soll. Das ist ja Heidelberg. Uns geht es einfach darum, dass wir davon ausgehen, dass diejenigen, die jetzt hier sind, dass davon ein großer Teil auch hier bleiben wird und auch hier eine Arbeitsstelle suchen wird oder auch hier eine Wohnung suchen wird. Und dann musst du einfach gucken, also wie kriegst du die in den Arbeitsmarkt rein? Und die Basis davon ist, dass einfach bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Deutsche Sprache, von mir aus irgendwie auch rechnen, dann irgendwie, um praktisch einfach so weit irgendwie zu sein, um quasi in Arbeitsmarkt oder für eine Ausbildung eine Chance zu haben. Und dafür eine Schule. Ja? Also das heißt,
aber darum ging es gerade nicht. Das war eine andere Frage.
Die Frage ist der Kommunen auf die Staatspolitik, auf den Status.
Ja.
Also ich fand das sehr interessant, dass ein CDU-Bürgermeister von Schwäbisch Münd sagt, die Kommunen brauchen mehr Einfluss auf das, wenn wir Integrationsleistungen machen, dass die Leute auch bleiben können. Und ich finde, das ist so ein bisschen auf der kommunalen Ebene, was mir völlig fehlt. Ja, also man denkt viele vernünftige Sachen an.
Ja.
Man macht auch viele vernünftige Sachen. Wobei ich mit Kraus dran denke, dass jetzt Zelte, noch weitere Zelte ab Januar belegt werden sollen. Auch noch am Mundenhof.
Wo ist denn die Einflussnahme deiner Meinung nach möglich? Also wir sind ja nur zuständig für
die... Das ist bis jetzt ausgehandelt worden zwischen Landes- und Bundesregierung.
Ja.
Das Land versucht, neben dieser Heidelberger Lösung, schneller dort den
Schadenhals
zu machen. Der Asylverfahren doch zu
ziehen. Ja, genau, also Verfahren
schneller zu machen. Und trotzdem wirst du nach der Registrierung, der Zuweisung auf die Kommunen, wirst du offene Asylverfahren behalten.
Ja,
und damit die im Prinzip diese Unsicherheit in der Bleibeperspektive.
Okay,
Und das heißt, die Frage, wo dann Integrationsmaßnahmen,
wo es einsetzt,
das ist doch der entscheidendere Punkt dabei. Und das heißt, dass nicht etwas passiert, was wir jetzt zunehmend haben, auch in den Abschiebungen, sprich Balkanabschiebung, wo Leute aus Schulen etc. raus abgeschoben werden.
Ja, klar.
Das hat die Kaschel und Räder bei der Bundesgesundheit bei uns vorgestellt. Das ist so ein Programm plus, wie heißt das, das wäre eine Ausbildung.
Dass ich abgeschoben bin.
Genau.
Ja, nee, und das Problem ist ja, dass du bislang noch, wenn du ein Asylverfahren hast, selbst wenn du einen Job hast, kannst du nicht raus. Ne? Wenn du einen Job im Ausland leben würdest und hier reinreist mit einem Job, kannst du die ganze Zeit hier bleiben. Und das ist diese Wechselgeschichte, die der Bund einfach beschließen muss. Das ist. Und dann würde sich jede Maßnahme ja lohnen, auch bei einem offenen Asylverfahren. Denn Asylbewerber könnte sagen, ich habe mich bewährt, ich habe die Schule gemacht, ich habe hier ein Jobangebot. Ping, also darf ich bleiben. Ne? Und darüber wäre die Bundesrepublik ja auch froh, wenn sie ausgebildete Leute hier hätte, die mitmachen können. Nee, der Punkt ist richtig. Aber das ist diese
Das sind noch umgekehrte
Sachen. Das ist die Geschichte, dass du aus dem Asylverfahren wechseln darfst.
Wobei ich davon ausgehe, dass 2/3 aller derjenigen, die letztes Jahr gekommen sind, hier bleiben dürfen. Ja.
Mehr.
Also die meisten, die jetzt kommen, haben ja Asylgrund.
Die Balkanleute kommen ja gar nicht mehr.
Aber die Frage ist ja...
Das Thema Afghanistan, die kann man ja niemand abschieben, also um Gottes Willen. Ja, also
ja gut, die Frage ist ja, wie schnell kriegen die einen Aufenthaltstitel? Und ich meine,
das ist debattiert worden.
Ja, ja, ich weiß. Ja.
Und dass wir praktisch jede Woche ein neues Thema haben, wo Säue durchs Dorf gelangt. Was ja,
aber das ist doch sozusagen.
Und deshalb sage ich, ich fand es interessant, dass ein CDU-Oberbürgermeister von Schwäbisch, kleiner Stadt Schwäbisch Gmünd, sagt, wir brauchen mehr Einfluss darauf, dass all das, was wir denn hier vor Ort auch an Integrationsleistung, dass das nicht unterminiert wird.
Ja. Ja, nicht alle
CDU-Oberbürgermeister. Ja, das haben wir ja, hier auch immer gesagt.
Wobei jetzt, da müssen wir jetzt die Stadt irgendwie anschauen. Also die Freiburg ist ja beim Jobcenter ist ja eingestiegen, also tatsächlich, um dort irgendwie auch entsprechenden Einfluss einzunehmen. Also von daher, Schwäbisch Gmünd könnte eventuell auch, also keine kreisfreie Stadt sein, sondern Landkreis,
würde ja, ich das, sagen. Ja, das ist keine kreisfreie
Jobcenter, Stadt. Das Jobcenter anders organisiert. Trotzdem ist natürlich das so, das Jobcenter wird erstmal finanziert praktisch über
aber, die Agentur. Aber das hat mit dem Problem erstmal nichts zu tun. Das Problem, nein, das Problem ist doch, du hast Leute, die, sag ich mal, keinen Aufenthaltstitel haben.
Ja, das ist klar.
Und wie kannst du mit diesen Leuten letztendlich umgehen? Da bringt es dir wenig, dass du mit dem Jobcenter sitzt. Und das hat ja, der Oberbürgermeister gefordert, dass, sag ich mal, ein gewisser kommunaler Einfluss auf eine Anerkennungs- bzw. Duldungspraxis besteht. Und glaube ich, wird nicht kommen.
Ja, geht auch nicht
davon aus. Ich gehe aber davon aus, dass durchaus deswegen ist es auch gut, dass das BAMF mittlerweile einfach mit dem Weißes, sag ich mal, jemanden an der Spitze hat, der das Ganze etwas besser managt und auch über die Arbeitsagentur teilweise auch gewisse Personalfluktuationen zwischen beiden Einheiten hinbekommt, dass das BAMF, sag ich mal, diese personellen Steigerungen endlich mal umsetzt, die ja schon längst beschlossen sind, und dass damit auch die Verfahrensdauer entsprechend abnimmt. Ich meine, Ziel an der ganzen Geschichte, letztendlich auch an dem Patrick Henry Village in Heidelberg, ist natürlich, dass die Leute möglichst dann rausgehen, wenn sie einen Aufenthaltstitel haben. Also das ist, sage ich mal, die Zielvorstellung. Wie schnell das realisiert werden kann, werden wir sehen. Aber also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass, sage ich mal, dieses Problem sukzessive eher geringer wird, als es jetzt ist. Weil jetzt momentan ist es ja wie in den letzten Jahren ja auch so, dass wir Leute haben, die teilweise wirklich fast schon Jahrzehnte in den Verfahren drin hängen. Und das muss schleunigst geändert werden. Aber da haben wir als Kommune aktuell keinen Einfluss und werden auch künftig keinen haben und sind darauf angewiesen, dass der Bund vor allen Dingen seinen Aufgaben nachkommt und das Bundesamt besser ausstattet und die Leute auch endlich mal einstellt. Wobei auch dort stellt sich einfach das Problem, für Verwaltung Personal zu finden, ist gar nicht so einfach.